Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Guten Morgen.
Morgen. Wir möchten uns in dieser Folge mal wieder den ganzen Kritiken an Bitcoin widmen, die in die Richtung gehen, Bitcoin ist doch nur Betrug, Bitcoin ist ein Schneeballsystem, Bitcoin ist ein Pyramidensystem, und uns etwas detaillierter damit auseinandersetzen. Wir hatten unter anderem ja das Schneeballsystem schon mal kurz besprochen. Möchten wir uns heute nochmal in Ruhe anschauen. Bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, nochmal der Hinweis auf unsere Partnerschaft mit Shift Crypto, also das Unternehmen, das hinter der Bitbox steht. Wir freuen uns nach wie vor, dass die Partnerschaft geklappt hat. Ihr wisst ja, wir nutzen die Bitbox privat, sind von ihr überzeugt. Wir mögen die Oberfläche. Wir sind davon überzeugt, dass die Sicherheit hervorragend ist und der Support ist auch wirklich klasse. Wenn was ist, war immer in relativ kurzer Zeit eine Antwort da und das Problem war behoben. Das Beste für euch ist, dass ihr 10% Rabatt bekommt, wenn ihr unseren Code verwendet, BTC verstehen 10, und so haben wir alle was davon. Genau, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, Jonas, steigen wir ein mit der Folge, mit dem eigentlichen Thema, was ist ein Schneeballsystem oder was ist ein Pyramidensystem? Ist das das Gleiche und das Wichtigste? Ist Bitcoin ein Schneeballsystem oder ein Pyramidensystem?
Ich finde es übrigens auch sehr gut, dass wir Ostersonntag über Betrug und sowas sprechen. Das hat auch was sehr Interessantes.
Das war keine Absicht.
Nein, aber ist mir gerade nochmal eingefallen. wir fangen einfach mit dem Schneeballsystem an. Und Pyramidensystem kann man eigentlich, glaube ich, in einem Definitionsrhythmus mit reinnehmen, glaube ich, weil es eigentlich das Gleiche ist fast. Und Schneeballsystem kennen wir irgendwie alle, haben wir schon mal davon gehört. Und es geht eigentlich nur darum, im Grunde, du hast jetzt, fängt eine Person an und du wirbst dann eben ein weiteres Mitglied oder einen Kunden und der zahlt wiederum an dich einen bestimmten Betrag oder einen monatlichen Beitrag, so in die Richtung. So kann man sich das vorstellen. Und jetzt geht's los nämlich, denn diese Person, die dazukommt, muss natürlich jetzt wiederum neue Leute anwerben, die wiederum die Gebühren oder den Betrag an dich dann weitergibt. Und dadurch erhältst du dann den Gewinn, weil du gibst nach oben ja ein bisschen Geld ab und du hältst von unten natürlich Geld wieder nach. Und das sind dann deine Einnahmen. Und das Ganze ist halt so, dass sich diese Leute immer wieder neue Leute einladen müssen, damit sie eben halt auch Gewinne erhalten oder Einnahmen generieren können. Und dadurch entstehen so eine Art so ein Stufensystem. Wie man deshalb dieses klassische Pyramidenform, wie man es kennt, oben stehen halt wenige. Und nach unten wird es ja immer breiter, denn ja alle Teilnehmer müssen halt schauen, dass sie neue Mitglieder anziehen, um eben Geld zu bekommen. Dadurch, dass sie nach oben immer wieder Geld abgeben müssen. Und dadurch entsteht halt eben so ein bisschen die Metapher auch von dem Schneeballsystem, weil oben fängt es klein an. Wir kennen das ja, Schneeball, nehmen wir in die Hand, lass ihn rollen. Und mit der Zeit wird halt immer größer, größer, größer. Genauso wie eben dieses System. Wir fangen klein an. Am Anfang sind eben nur eine kleine Anzahl an Personen dabei. Und am Ende wird halt immer größer und es fächert sich immer weiter auf. Das Problem ist halt irgendwann, ja, du musst halt immer wieder jemand Neues finden und das wird halt immer weniger werden, dieses Angebot an Menschen, die halt da mitmachen werden. Und irgendwann ist es halt so weit, dass es halt keine Menschen mehr gibt, die dazukommen. Das heißt also, von unten kommt auch kein Geld mehr nach. Das heißt also, die unterste Schicht erhält keine Einnahmen mehr, weil es ja keine neuen Mitglieder gibt. Und das bedeutet auch, die nächste Schicht erhält keine Einnahmen mehr, weil ja die unteren nach die oberen bezahlen. Und so zieht sich das dann durch wie so eine Lawine nach ganz oben wieder. Und schlussendlich platzt dadurch halt eben das System, weil halt einfach kein neues Geld mehr nachkommt. Und der große Punkt ist halt, dass die Oberen natürlich am meisten davon verdienen, weil sie am längsten dabei sind, von Anfang an schon direkt, und am Ende als Letztes davon erfahren oder als Letztes dann diesen Schlamassel mitbekommen, weil unten müssen ja keine neuen Mitglieder mehr anwerben. Und deshalb ist es immer das Schwierige, dass halt, wenn du dazukommst, bist du meistens einer der Letzten. Und bist halt meistens nicht so gut dran. Und wie gesagt, bei diesem Punkt ist es meistens so, dass kein Produkt dahinter steht, sondern einfach nur eine Art Club. Man macht mit und ist so das versprochen so ein bisschen. Und schlussendlich ist es einfach nur, es ist sogar illegal, es ist rechtlich verboten, weil es sich da um Finanzbetrug handelt.
Okay. Ja, so der Hauptunterschied oder der Faktor, den man sich klar machen muss, um ein Schneeballsystem abzugrenzen von anderen Systemen, die legal sind, beispielsweise, es gibt ja auch Direktvertrieb, Multilayer-Marketing, das hat nichts mit einem Schneeballsystem zu tun, beziehungsweise es kommt drauf an, wie es aufgebaut ist. Also es gibt auch so Direktmarketing-Systeme, die sind schon nah dran an einem Schneeballsystem. Die Grenze ist auch fließend. Aber das, was du gesagt hast, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Der Hauptunterschied ist nämlich der, dass bei einem Schneeballsystem, also bei einem Schneeballsystem hier jetzt in dem Kontext illegal, das, was auch verboten ist eben, ist der, dass die Provision dadurch fließt, dass du neue Mitglieder anwirbst. Also bei den, bei so Multilayer-Marketing ist es häufig so, dass keine Provision fließt, wenn du neue Mitglieder anwirbst. Du musst zwar Teile deines Gewinns abgeben, wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, musst du Teile deiner Einnahmen eben abgeben, anteilig an die, die über dir stehen. Also auch da gibt es diese Schichten, diese unterschiedlichen Stufen oder Ebenen. Aber es gibt eben nur Geld gegen Umsatz. Egal, ob du jetzt ganz klassisch Staubsaugervertreter bist oder ich habe das selbst mal mitgekriegt über den Freund eines Freundes.
Also du selbst.
Genau, also ich selbst. Habe ich mir das mal angeschaut oder kam da mal bei einer größeren Versicherung rein. Die hatten eben dieses Multi-Layer-Marketing-System. Also nur weil der Aufbau pyramidenartig ist oder spitz nach oben zugeht oder ja ähnliche Strukturen aufweist, heißt es nicht, dass das alles pauschal verboten ist. Aber nochmal, was du gesagt hast, stimmt. Der Hauptunterschied ist, dass es meistens bei einem Schneeballsystem gar kein Produkt gibt. Also dass es wirklich nur irgendwie so heiße Luft ist, mehr oder weniger, die in den Raum geblasen wird. Und dass die Provisionszahlung eben dafür gezahlt wird, dass du neue Mitglieder anwirbst. Also nicht an deren Umsätze partizipierst, sondern wirklich nur aufgrund der Tatsache, dass sie neu dazugekommen sind. Und wenn das so ist, dann ist ja naheliegend, dass das ganze System eben zum Scheitern verurteilt ist, weil, naja, wie du meintest, irgendwann sind keine Mitglieder mehr da. Irgendwann gibt es niemanden, der mehr angeworben werden kann und dementsprechend kommt kein neues Geld rein. Und wenn kein neues Geld reinkommt, dann ist halt Feierabend. Und dann verlieren halt die, die zu spät eingestiegen sind, ihr Geld und deshalb ist es eben verboten.
Genau, und meistens ist es ja auch so, bei dem Direktvertrieb hast du ja, wenn du Kunden hast, hast du auch wirklich Kunden, die ein Produkt kaufen.
Genau.
Bestes Beispiel ist ja Tupperware, kennen wir ja alle. Ist ja auch so ein Punkt, da gibst du eben als Verkäufer, du kriegst eine Lizenz, du kannst verkaufen, musst einen Teil deines Verkaufs natürlich nach oben abgeben, wie du gesagt hast, die Provision. Aber ich als Kunde muss nicht Teil dieses Clubs werden, sondern ich kaufe halt dann meine Bananendose, was auch immer, zahle meinen Betrag X, habe die Dose, habe ein Produkt in der Hand und bin raus aus dem Ganzen. Und bei einem Schneeballsystem muss ich ja mitmachen, steige ein, zahle einen Beitrag und muss wiederum dann wieder neue Kunden anwerben, damit ich auch einen Gewinn erhalte. Das ist so der Punkt, glaube ich.
Also bei einem Schneeballsystem, bei einem klassischen Schneeballsystem ist die Eingangshürde halt relativ hoch, weil du eben ja durch dein Vermögen, das du einbringst, das ganze System am Laufen hältst. Bei so Multilayer-Marketing war das jetzt zumindest meiner Erfahrung nach so, dass da gar kein Geld verlangt wurde. Das war einfach nur die Möglichkeit, da mitzumachen. Man konnte reale Produkte verkaufen und an dem Umsatz wurden eben die anderen beteiligt. Was auch noch dazu kommt, ist, dass es bei einem Schneeballsystem häufig so ist, auch wenn man ein Produkt hat, ist es für die unteren Ebenen teurer zu erwerben als für die oberen. Also die oberen auf Ebene 1, also an der Spitze der Pyramide, die zahlen dann beispielsweise 10 Euro. Die unten sind auf der fünften Stufe, müssen dann schon 50 zahlen für das gleiche Produkt. Und erst dann können sie es ja wieder weiterverkaufen. Und ja, das ist eben auch mit ein Grund dafür, dass das alles eben verboten ist. Und wie gesagt, der Hauptunterschied ist, Belohnung gibt's einfach nur für das stumpfe Mitglieder anwerben, kein Produkt verkauft, dann haben wir ein Schneeballsystem.
Und da kann man jetzt so übergehen auf den Punkt, ist es Bitcoin jetzt eigentlich der Fall? Weil es gibt einige Artikel darüber und wie du ja schon gesagt hast, ist es im keinsten Fall der Punkt. Denn du musst, es ist ja keine Pyramide, es ist kein System, es ist zwar auch ein Netzwerk, eine Gruppe, so kann man sich ja vorstellen, aber es steht jetzt keiner über dem anderen, weil wenn du jetzt Bitcoin kaufst, bist du genauso gleich gut. Das ist gut, weil ist falscher Ausdruck, aber genau gleichwertig auf einer Ebene wie jemand, der vor 10 Jahren Bitcoin gekauft hat. Du steigst jetzt genau der gleiche Bitcoin und du musst niemanden hinzunehmen wiederum. Wenn du jetzt sagst, du kaufst jetzt Bitcoin, bist im Netzwerk dabei, musst du ja niemanden anwerben, damit du Einnahmen generieren kannst. Das heißt, das ist komplett was anderes Und das ist ja auch kein Produkt, was du irgendwie verkaufen musst, sondern es ist eine Anlageklasse, es ist etwas, ein Netzwerk, ein dezentrales, wo du was halten kannst, was wirklich nur dir gehört. Und deshalb, das in dem Punkt kann man das komplett rausnehmen, weil es einfach damit überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das Einzige ist, was man sagen kann, so indirekt ist es richtig, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Bitcoin gekauft, ich finde das gut, finde es interessant und ich gebe das zum Beispiel jetzt weiter an Freunde, Bekannte und sage, hey, übrigens, guckt euch das mal an. Und wenn die auch einsteigen, hat das natürlich den Vorteil, weil umso, das wird dann wächst das Netzwerk ja wieder an. Das heißt also, mit jedem neuen Mitglied in dem Netzwerk erhält es natürlich das Netzwerk auch einen größeren Wert, weil das wissen wir ja, umso mehr Leute im Netzwerk sind, desto größer ist der Wert, der klassische Netzwerkeffekt. Aber das ist natürlich indirekt, ich muss das ja nicht machen, aber es hilft natürlich allen Beteiligten. Umso mehr Leute dazukommen, ist natürlich gut für alle anderen, weil eben das Netzwerk einfach noch mehr Transaktionen durchführen kann, man kann noch mehr damit machen und der Wert für alle steigt natürlich an.
Ja, also ergänzend vielleicht noch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einem Freund erzähle, Bitcoin ist eine coole Sache, schau dir das mal an. Und wenn das alle machen, dann steigt natürlich der Wert Bitcoins, weil das Angebot begrenzt ist und die Nachfrage steigt. Das hat aber nichts mit dem Schneeballsystem zu tun. Schneeballsystem ist ja, wie gesagt, oder als Teil eines Schneeballsystems bekommt man ja die Belohnung dafür, dass man eben neue Leute anwirbt.
Er müsste sich direkt bezahlen dann dafür.
So, genau, die Provision entweder bekommen. Entweder müsste mein Freund mich direkt bezahlen oder einer von oben müsste sagen, hervorragende Arbeit, wieder einer drin, hier gibt's Geld. Aber meistens ist es so, dass das Geld eben von unten reinkommt. Also ich müsste dann direkt an den Bitcoin-Käufen meines Freundes eben partizipieren, davon profitieren und so ist es ja nicht. Also ich bekomme ja nichts davon und auch du nicht und auch sonst niemand. Es ist einfach nur so, dass das Angebot eben begrenzt ist und die Nachfrage dann eben steigt, wenn immer mehr Leute überzeugt davon sind und dadurch steigt dann der Preis. Aber das ist genauso wie bei jedem anderen knappen Gut auch. Also wenn sich die Leute jetzt entscheiden, Gold ist irgendwie wieder super cool, dann wäre das bei Gold genau der gleiche Effekt, den man da beobachten könnte. Also Bitcoin hat diesen Netzwerkeffekt, klar, aber der Netzwerkeffekt ist kein Schneeballsystem. Gut, so viel zum Schneeballsystem. Was man auch häufig liest, wenn man in der Richtung unterwegs ist, einfach weil da ja auch häufig alles Mögliche miteinander vermischt wird, ist dieses Ponzi-System. Was hat es damit auf sich?
Genau, das Ponzi-System oder Ponzi-Scheme genannt im Englischen, weil es eben zurückgeht auf einen italienischen Einwanderer. Der hieß sogar Charles Ponzi, ist auch ganz interessant. Aber auf diese Geschichte wollen wir jetzt nicht eingehen. Er war nur so der Erste, so ein bisschen, der damit angefangen hat. Aber es gibt wahnsinnig viele Varianten davon. Und so die Grundvariante ist, dass du halt eben, du jetzt als Person oder als Anlageproduktverkäufer sagst, hey, ich habe jetzt hier ein Anlageprodukt, ihr zahlt ein. Zahlt es euer Vermögen ein und ich erziele für euch eine bestimmte Rendite. Also ich sage jetzt, keine Ahnung, 20% Rendite verspreche ich euch. Und der Punkt ist, ich habe dann jetzt zum Beispiel 10 Anleger, die geben mir das Geld und ich sage ihnen, okay, ich erwirtschafte euch in einem Monat 20%. Dann, die glauben mir das natürlich, aber ich mache mit diesem Geld einfach gar nichts. Oder noch besser, ich nehme das Geld und gehe damit in Urlaub oder was auch immer und gibt es dann privat aus. Und bescheinige auch den Menschen dann oder den Anleger nach einem Monat zum Beispiel und sage, hey, übrigens hier, ich habe aus eurem Geld 20% rausgeholt. Aber guck mal, ich bin so erfolgreich, ihr könnt es doch einzahlen, noch mehr einzahlen, dann machen wir noch mehr draus. Oder lasst es auf jeden Fall drin liegen bei mir und ich verspreche euch, ihr macht noch mehr Rendite. Und meistens, dann war es immer halt so oder ist es so, dass der Anleger sagt, ja klar, lass es drin oder du kriegst halt noch mehr Geld. Aber mit dem Geld passiert halt eben nie was und es wird auch nie angelegt, weil es einfach da ist. Und das Problem ist dann irgendwann halt, wenn jetzt dann ein Anleger kommt und sagt, übrigens, ich hätte gern einen Nachweis dafür, wo ist mein Geld? Ich hätte gern mein Geld ausgezahlt zum Beispiel. Dann funktioniert es natürlich in dem Fall noch, wenn es einer ist. Weil dann kann er möglicherweise sagen, okay, hier hast du dein Geld, hier hast du mit plus Rendite noch dazu, das geht noch auf möglicherweise. Das System kommt aber dann an die Grenze, wenn eben die Menge der Anleger steigt, die sagt, ich möchte mein Geld wieder haben. Und dann bricht halt das ganze System auseinander. Weil dann kann irgendwann nicht mehr ausgezahlt werden. Also ganz klassisch gesagt, wenn die Höhe der Einnahmen, die man hat, geringer ist als die Auszahlungen, die rausgehen müssten an die Anleger, dann wird es auffällig und dann sieht man auch, dass der Betrug da ist einfach. Und das war damals, das war in den 90er und 20er Jahren, glaube ich, war das erste Mal so ein bisschen noch was anderes. Aber es gab auch ganz, ganz große Fälle, wo sogar, ich glaube, in den 2000er Jahren gab es einen großen Fall, bei dem sogar ein Hedgefonds das gemacht hat. Also mit mehreren Milliarden sogar. Weil die einfach vertraut haben. Es läuft halt komplett über Vertrauen. Und genau, bis halt irgendwann mal der Punkt drauf kommt, dass eben zum Beispiel auch die Finanzaufsicht dann dahinter kommt und sagt, übrigens, wir wollen jetzt mal Daten haben, dass du es auch hast. Aber solange eben halt dieser Punkt da ist, dass die Leute vertrauen, die Anleger dir vertrauen, funktioniert es halt bis zu einem bestimmten Punkt. Und irgendwann macht's Klick und das Kartenhaus fällt auseinander.
Also im Unterschied zum Schneeballsystem braucht man hier keine großen Mengen, die man sich aufbauen muss, wenn man jetzt so ein System starten möchte. Also ich brauche kein Netzwerk unter mir, das für mich neue Mitglieder anheuert, sondern ich muss einfach nur geschickt sein, mich gut vermarkten können und Leute glauben lassen, dass ich Rendite eben generiere. Und solange sie mir das glauben und mir immer mehr Geld geben und ihr Geld nicht haben wollen, funktioniert das wunderbar. Und wenn das der Fall sein sollte, dann kollabiert das System eben. Vor allem, wenn eben mehr als einer oder eine sagt, ich möchte jetzt mehr Geld haben. Weil dann, fliegt der Betrug eben auf.
Genau, man kennt es häufig auch, dieses klassische Thema, glaube ich, haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, wenn du Rendite versprochen bekommst von irgendwas und das heißt nur, wir versprechen dir 10% in einem Jahr. Das ist meistens so diese Richtung, man sagen kann, ganz, ganz hellhörig werden sollte, weil erstens ist es wahnsinnig schwierig hinzukriegen, 10% Rendite oder eine feste Rendite zu versprechen, geht eigentlich nicht wirklich. Und ich habe es auch schon, also nicht selber mitbekommen, aber auch so ein bisschen drüber gelesen, dass halt häufig der Fall ist, du möchtest dann auszahlen lassen und dann heißt, wir müssen jetzt gerade noch, Auszahlung geht gerade nicht, weil es ist, wir stellen unser System um zum Beispiel oder unsere Datenbank funktioniert. Genau, irgendwelche Ausreden, die dann kommen oder es gibt häufig den Fall, dass du dann erst nach einem bestimmten Zeitraum das Geld wieder auszahlen lassen kannst oder es wird nur tröpfchenweise ausgezahlt. Das heißt, all diese Punkte sollten einen schon so ein bisschen aufmerksam drauf machen, dass da irgendwas falsch läuft, weil in dem Moment, wo du halt eben auf dein Geld nicht direkt drauf zugreifen kannst, ist es eigentlich schon irgendwas ganz Komisches.
Mhm. Ja, vor allem die Kombination hohe Rendite, niedriges Risiko, das egal wie verlockend sich das anhört, egal wie toll der Text geschrieben ist, es funktioniert einfach nicht, weil das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt im vergangenen knappen Jahr mittlerweile, dass die Rendite eben die Belohnung dafür ist, dass man ein gewisses Risiko trägt. Je höher das Risiko, desto höher kann die Rendite sein und umgekehrt. Deshalb gibt es ja auch auf manche sichere Anlageklassen so gut wie keine Rendite und umgekehrt auf risikoreichere Anlageklassen eine hohe Rendite, aber eben auch ein hohes Ausfallrisiko. Und die Kombination von hoher Rendite und hohem Risiko, hoher Rendite und niedrigem Risiko, so rum, sorry, die gibt es eben nicht.
Nee, das stimmt.
Okay, das jetzt übertragen auf Bitcoin, was sagen wir dazu?
Man kann so ein bisschen, glaube ich, 4 Punkte rausnehmen, die wir, glaube ich, schon angesprochen hatten gerade, was so ein Ponzi-Scheme denn ausmacht. Und darauf kann man ja gucken, ob das so Bitcoin ein bisschen zutrifft. Und wie du gesagt hast, so dieses Versprechen von einem geringen Risiko wird ja bei so einem System immer vorgegeben von oben auch was Zentrales. Das ist ja sagt, übrigens, wenn jemand das Geld gibt, dann passiert das und das. Das fällt ja bei Bitcoin erstmal komplett raus, weil Bitcoin ist ja kein System, was von irgendjemand verkauft wird, sondern es ist ein komplett dezentrales Netzwerk, jeder kann teilnehmen, wer Lust hat und es wird nichts versprochen. Und wenn man es aber trotzdem übertragen möchte, ob das so ist, Bitcoin hat natürlich ein Risiko, keiner sagt, dass du da einsteigen kannst und du wirst morgen reich werden und jeden Tag hast du 10% mehr, also das fällt auf jeden Fall komplett weg. Dann der Punkt natürlich, hohe Renditen versprochen, da könnte man jetzt darum sagen, dass ja viele sagen, steig da ein, da kannst du jetzt pro Jahr 200% machen. Ist aber natürlich auch kein Versprechen, weil das nicht passieren wird. Es gibt Jahre, wo es halt eben auch Minus ging schon. Dauerhaft stabil genauso, dauerhaft stabile Renditen kannst du genauso sagen, das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Und ein anderer Punkt ist halt, bei den meisten Systemen ist halt die Anlagestrategie geheim. Das heißt, ich gebe zwar mein Geld weiter, mir wird versprochen, ich krieg x Prozent an Rendite pro Jahr, aber es wird nicht festgelegt, was mit dem Geld überhaupt gemacht wird. Und bei Bitcoin ist halt eben das komplette Gegenteil, weil bei Bitcoin weiß ich ganz genau, wie es aussieht. Ich weiß ganz genau, wie viel Bitcoin es geben wird. Ich weiß ganz genau, wie viel Bitcoin es gerade gibt. und ich weiß ganz genau, wie viele Bitcoin denn pro Tag hinzukommen. Und das ist also das komplette Gegenteil von der Geheimanlagestrategie. Und wenn man es mal so ansieht, ja, hat auch Bitcoin mit dem Ponzi-Scheme an nichts zu tun damit, weil du weißt ganz genau, wenn ich mein Geld anlege, dann weiß ich, kann ich es auch direkt morgen wieder rausnehmen, wenn ich möchte. Und ich muss es niemand anvertrauen. Wobei hier würde ich, glaube ich, darauf hinweisen, das ist das Bitcoin selber, aber es gibt natürlich irgendwelche Anlagestrategien und Anlageprodukte, die genau sowas versprechen, die genau sagen, gib uns und gib mir Betrag X, wir investieren das für dich in Bitcoin. Gab's auch schon alles. Und da sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen, weil da kann man sich nur die Finger verbrennen und das ist meistens kompletter krimineller Betrug.
Ja, es gibt ja auch gerade auf YouTube relativ viel, ich sag mal, Marktschreier, die dann auch ihre Follower anheizen und sagen, kauft jetzt, jetzt ist gut, weil, keine Ahnung, dieses und jenes. Aber das hat ja mit Bitcoin an sich nichts zu tun. Also das Bitcoin-Netzwerk würde auch ohne die Marktschreier funktionieren und zwar genau gleich. Nur weil es manche Leute gibt, die das so handhaben, heißt es ja nicht, dass Bitcoin selbst jetzt den Nutzern eine hohe Rendite verspricht bei geringem Risiko. Also das, ja, das eine hat ja mit dem anderen eben nichts zu tun. Und jeder, der sich längerfristig mit Bitcoin auseinandersetzt, weiß auch, dass die Volatilität eben hoch ist und weiß auch, was dahinter steckt. Also die ja, Kritikpunkte, die du angesprochen hast oder die Faktoren, die eben so ein Ponzi-Scheme ausmachen, die haben wir eben bei Bitcoin einfach nicht. Was auch noch relativ häufig durchs Internet schwirrt, ist diese Greater Fool Theory. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das ist eigentlich, da ist der Punkt, dass es eher eine Theorie ist, die dahinter steckt so ein bisschen. Und über Deutsch übersetzt ist es ja einfach die Theorie des größeren Dummkopfs oder größeren Trottels so ein bisschen.
Ja.
Und die besagt eigentlich nichts anderes, dass es Menschen gibt, die halt eben einfach Dinge, Güter, Anlageklassen, sei es was auch immer ist nachher, also es kann Immobilien sein, Aktien, was auch immer, dass man die kauft, obwohl die eigentlich gar keinen wirklichen Wert besitzen, keinen eigenen Wert. Oder man sagt, sie sind komplett überbewertet schon. Also das heißt, der Preis ist schon viel höher als das, was sie überhaupt darstellen. Und man kauft sie nur deshalb, weil man glaubt, man kann sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder teurer verkaufen an irgendeinen, deshalb das Thema, an einen Trottel, der so blöd ist und mir das Ding halt doch noch teurer abkauft. Und dadurch mache ich eben Geld. Und das geht so lang nach oben, man kann sich ja vorstellen, man kauft es jetzt, zu einem, weil man sagt, okay, ich habe jetzt das gekauft, das hat zwar keinen Wert, aber später nach einem Jahr verkauft es wieder einer, der teurer für einen Trottel kauft es wieder. Dann kauft der Trottel das wieder und verhofft natürlich auch wieder es an einen Trottel zu verkaufen, der noch blöder ist ein Jahr später. Das geht halt so lange, bis es halt keinen Trottel mehr gibt. Weil der Preis immer so hoch gestiegen ist und keiner mehr sagt, nee, sorry, aber das ist jetzt viel zu viel. Und dann bricht diese Blase zusammen.
Wollte ich gerade auch sagen, das sind ja dann im Endeffekt die klassischen Spekulationen.
Spekulationen, genau. Am Ende bleibt halt niemand mehr übrig, der dir was abkaufen will. Weil er sagt, ja, nee, es ist viel zu teuer. Und dann entweder bleibst du dann drauf sitzen, weil das keiner dir mehr abkauft. Mhm. Oder du kannst es nur verkaufen zu dem wirklichen Wert, der wahrscheinlich dann wesentlich tiefer ist. Und da kauft es dann wieder jemand ab. Und so bricht es halt eben dann zusammen. Und diese Spekulationsblasen kann das, wie du ja gesagt hast, überall geben. Das kann, das gab es bei Immobilien schon, im Jahr 2008, 2009 war ja die Immobilienblase, wo halt die Leute immer mehr Geld reingeballert haben, Kredite aufgenommen haben und gekauft, ja, gekauft, gekauft, ja, haben und gedacht haben, okay, hey, damit werde ich reich. Aber irgendwann gibt es halt niemand mehr, der dir halt was abkaufen kann. Und das kann ja theoretisch auch bei einer normalen Aktie passieren. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, wie, keine Ahnung, nehmen wir Tesla als Beispiel, was die letztes Jahr ja wahnsinnig nach oben gegangen ist. Da weiß man ja auch nicht, denn bei man geht ja meistens davon aus, man muss man Wert kann man ja irgendwie quantifizieren, indem man zum Beispiel die Unternehmensgewinne, Umsätze ansieht. So bewertet man meistens ja eine Aktie. Da könnte man ja einen Wert sehen. Bei einer Immobilie kannst du das auch machen. Da hast du eine Mieteinnahme zum Beispiel und solche Sachen. Aber bei vielen Sachen ist halt der Punkt, ja, kann ich es bewerten? Ist es richtig bewertet? Das weiß man halt auch nicht. Und dann wird es interessant eben, ja, was steckt wirklich dahinter?
Ja. Ja, das Problem, was ich an der Theorie halt sehe, ist, dass man daran nicht irgendwie festmachen kann, ob das jetzt so eine Blase ist oder nicht. Man kann halt rückwirkend dann sagen, ah ja, der vor 3 Jahren gekauft hat, der war halt der weniger große Trottel und der das jetzt erst vorgestern gekauft hat, der ist halt der größere Trottel, wenn morgen die Blase platzt. Aber die Theorie sagt ja nichts dazu aus, ob was jetzt eine Blase ist oder nicht. Also rückwirkend kann man im Endeffekt nur einen Zeigefinger dann auf einen richten und sagen, naja, du warst ja jetzt der Größte, der Trottel.
Genau, gerade weil wir halt auch, also viele, die meisten Aktien sind ja nicht so bewertet, dass man sagt, okay, das ist jetzt genauso bewertet, weil eben die halt so viele Maschinen pro Jahr herstellen. Mhm. Sondern man spekuliert ja darauf, dass die in einem Jahr oder in zwei oder drei Jahren noch mehr Maschinen herstellen können.
Da ist der Wert ja steigt. So ein gewisser Blick in die Zukunft auf jeden Fall.
Genau,
das sagt ja auch, richtig. Die Aktienmärkte spiegeln das Bild nicht der aktuellen Wirtschaft wider, sondern die Prognose aufs nächste halbe Jahr gesehen.
Genau, und wenn das nachher nicht so ist und du es nicht mehr verkaufen kannst, weil eben der Wert halt nicht gestiegen ist oder dir nichts passiert ist, dann hast du ja diesen Punkt, irgendjemand, dann bist halt du der Trottel gewesen am Ende.
Ja. Und wenn wir uns jetzt anschauen, ob das bei Bitcoin so ist, kann man da sagen, ist so, ist nicht so, schwierige Sache.
Ja, da ist halt die Frage wieder, wie wir gesagt haben, man müsste ja was gucken, müsste jetzt schauen, welchen Wert besitzt Bitcoin. Mhm. Und wie wir ja, glaube ich, in den letzten Folgen schon häufiger besprochen haben, Bitcoin hat halt einfach keinen quantitativen Wert, weil es wirft keine Renditen ab, also keine Unternehmensrenditen, dadurch, dass es hat ja keinen Cashflow, also es gibt keine Gewinne in die Richtung, es hat keinen wirklich inneren Wert, wie jetzt zum Beispiel Gold, was man ja immer noch so ein bisschen Elektronik verwenden kann, auch wenn es ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz ist. Es zahlt ja keine Miete aus, man kann damit nichts herstellen, man kann es nicht um den Hals tragen, es ist einfach nur digital ja da. Und deshalb ist es schwierig, dem Ganzen einen wirklichen Wert zuzusprechen, obwohl wir ja wissen, Bitcoin hat den Wert, eben durch die Eigenschaften, dezentrales Netzwerk, ich kann digitale Transaktionen durchführen ohne einen Mittelsmann, das nicht kontrolliert wird, ich bin mein eigener Herr, solche Sachen, es ist zensurresistent, das heißt, es ist alles da, das sind aber alles Eigenschaften, also begrenzt, das ist natürlich der große Punkt, und das bedeutet aber auch, dass wir persönlich jede Einzelne widmet der Bitcoin einen bestimmten Wert zu, den wir jetzt darin sehen. Und dadurch kommt häufig diese Theorie bei Bitcoin so ein bisschen dazu, weil man sagt, okay, die meisten kaufen jetzt einfach irgendwas total Wertloses ein und hoffen, dass ich es halt in 2 Jahren fürs Doppelte wieder verkaufen kann. Das ist natürlich jetzt die große Frage, ob das nachher so ist.
Ja, es ist ja auch, kommt ja darauf an, wie man das bezeichnen möchte. Der Alexander Bechtel hat ja auch vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht mehr, gesagt, Bitcoin ist eine Blase, es ist aber nicht schlimm. Er hat ja gemeint, Blase in dem Kontext, wie er es genannt hat, ist ja nur oder ist definitionsgemäß eben ja ein Zustand, der über dem realen Wert ist. Und da sind wir dann wieder bei dem Problem, dass man sich fragen muss, was ist denn der Wert von Bitcoin? Und da dann wieder nach der klassischen Berechnungsmethode oder Vorgehensweise ist er halt bei Null. Aber auch auf der anderen Seite, naja, er hat eben die Eigenschaften, die wir schon mehrfach genannt haben, und deshalb hat er halt doch einen Wert. Also rückblickend kann man sagen, es ist eine Blase oder es ist keine Blase, aber das können wir eben erst abschließend beurteilen, wenn sich alle Menschen ein Bild davon gemacht haben, wie Bitcoin funktioniert, was Bitcoin ist, und eben sagen, beispielsweise jetzt so um die 50.000 Euro, ist auf jeden Fall ein akzeptabler Preis, ist vielleicht sogar noch niedrig. Da würde ich noch einsteigen und deutlich mehr mir von erhoffen, weil der Wert einfach grenzenlos ist. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, also muss der Wert ja auch grenzenlos sein. Andere sagen vielleicht, na, Dezentralität ist schön und gut und Zensurresistenz und Gerechtigkeit, aber also 50.000 für ein Bitcoin ist schon happig, sehe ich jetzt nicht für mich kommen. Also jetzt nicht für mich persönlich, sondern einfach eine andere Ansicht. Und bis sich alle Leute darüber einen Kopf gemacht haben und dann im Endeffekt so ein Konsens gebildet wurde über den richtigen Preis, kann man eben nicht von Blase sprechen. Also weil Blase setzt ja voraus, dass es gerade zu hoch angesetzt ist vom Preis her, und das weiß man ja eben nicht.
Genau, und vor allem das rückblickend, wie du gesagt hast, dann hättest du jetzt schon 2, 3 Blasen gehabt.
Genau, ja, ja, ja.
Das ist ja der Punkt, wo man sagen könnte, ey, wenn jetzt schon so ein, keine Ahnung, vor 3 Jahren stand ja der Bitcoin mal bei, glaube ich, 16.000, 17.000 Euro war ja, glaube ich, der Höchststand, könnte man ja sagen, okay, wenn das da schon der Punkt ist, und wenn man plötzlich sagt, ey, Bitcoin ist nichts wert, das ist wirklich null, wie du ja gemeint hattest, dann wäre das ja auch nie wieder nach oben gegangen, weil dann hätten die Menschen ja irgendwann gemerkt, hey, Bitcoin ist ja nichts wert, da würde ich auch nicht mehr investieren. Und plötzlich stehen wir halt dann plötzlich beim 3-4-fachen wieder, wo ich dann denke, ist das da noch eine Blase? Oder wie funktioniert das Ganze? Kann eine Blase auch 3-mal auftreten und dann noch höher und noch höher und noch höher? Und das finde ich schon krass, sich da mal ein bisschen zu überlegen, was das bedeutet. Und denn bei der Recherche ist mir auch so ein bisschen der Gedanke gekommen, es kann natürlich auch sein, dass die Leute, die eben nicht einsteigen, jetzt gerade nachher die Trottel sind.
Ja, klar.
Die halt dann, keine Ahnung, bei einem noch höheren Betrag einsteigen müssen, vor allem, um halt ihr Vermögen zu schützen gegen Inflation zum Beispiel. Dann so rum könntest du es ja auch drehen und sagen, okay, wer ist denn jetzt gerade der Klügere eigentlich? Sind es jetzt die, die einsteigen und nachher, und wie wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen hatten, der Punkt ist ja auch, die meisten wollen ja gar nicht mehr verkaufen. Also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht mehr im Kopf, irgendwann Bitcoin gegen Euro umzutauschen bei einem Betrag X, weil ich sage...
Habe ich auch nicht.
Genau, weil ich eher denke, okay, irgendwann wird es so weit sein, dass der Bitcoin dann da ist und der ist so stabil möglicherweise, dass ich damit etwas kaufen kann oder es gibt andere Möglichkeiten, dagegen zu leihen oder was auch immer. Das ist eine andere Zukunftsmusik dann. Aber das muss man ja auch so ein bisschen im Kopf fassen, dass es immer mehr wird, die Leute, dass man immer mehr denkt, ja, nee, ich möchte gar nicht Bitcoin kaufen, um es nachher wieder zu verkaufen, sondern ich kaufe es, um es zu halten, um mein Erspartes zu halten und gleichzeitig auch noch zu vermehren.
Ich fand den Gedanke eigentlich ganz cool, den du gerade angerissen hast, dass es ja schon mehrfach geplatzt ist, wenn es denn so sein sollte, dass es alles nur eine große Blase ist. Vor allem in Anbetracht dessen, dass Bitcoin halt sehr jung ist. Also müsste ja ein massiver Vertrauensverlust eigentlich eingetreten sein, nachdem es einmal um, weiß nicht, 40-50% eingebrochen ist. War aber nicht so. Also entweder alle, die dauerhaft halten, sind eben die Trottel, also in dem Fall wir beide unter anderem, oder halt nicht. Und ja, also ich bin da schon von überzeugt, dass wir in dem Fall nicht die Trottel sind, weil es eben die Eigenschaft hat, die es hat. Aber genau. Ja, nochmal, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal. Wir hoffen halt, dass viele den Wert erkennen.
Gutes Abschlusswort, würde ich mal sagen.
Sehr schön, dann kommen wir noch zu den Formalitäten und dann zu einem kurzen Highlight heute.
Ja, genau. Also wir finden uns natürlich bei allen Podcast-Plattformen, bei Spotify und erstmal noch den vielen lieben Dank an alle Apple-Bewertungen immer noch.
Jo, danke schön.
Das hilft uns und freut uns sehr und ihr könnt uns gerne Fragen stellen über Twitter und auch über unsere Homepage at bitcoinverstehen.info und dann nochmal den Hinweis, die Notizen zum Thema Shift und der Partnerschaft findet ihr auch unten in der Episodenbeschreibung, auch mit dem Link nochmal dazu, mit dem Code, wer das gerne, das Hardware Wallet, sich kaufen möchte. Und ja, dann würde ich sagen, das Highlight der Woche ist diesmal.
Ja, ist diesmal von uns beiden. Ist jetzt gar nicht auf Bitcoin konkret bezogen, aber unser Highlight ist im Endeffekt, dass wir uns darüber freuen, wie ihr so mit uns interagiert, weil im Endeffekt sitzen wir halt hier, sprechen in Mikrofone und wir sehen ja nicht, was ihr denkt, wenn ihr uns hört. Also ob ihr mit den Augen rollt oder ob ihr mitlacht, wenn wir lachen oder ja, das bekommen wir alles nicht mit. Deshalb freuen wir uns immer über Rückmeldungen, auch insbesondere bei der letzten Folge. Das war ja ein sehr kontroverses Thema mit KYC, dass wir da auch viele Nachrichten bekommen haben, die in die Richtung gingen, fand ich okay, was ihr gesagt habt. Ich sehe es aber ein bisschen anders, aus den und den Gründen. Also das freut uns einfach, da so ein bisschen Feedback zu haben, weil auch wir bekommen da natürlich Gedankenanstöße. Weil wir unterhalten uns natürlich im Vorfeld, lesen, aber man kriegt ja immer andere Sichtweisen erst geschildert, wenn man sich mit anderen unterhält. Insofern vielen Dank dafür. Freut uns, wenn wir Rückmeldungen bekommen.
Auf jeden Fall. Und auch vielen Dank von meiner Seite. Und gerade egal in welche Richtung vor allem, finde ich das cool. Also ob das jetzt eine Kritik ist, die auch echt immer sehr freundlich ist, das ist ja auch schön. Ich meine, wir machen das ja auch hier zum Spaß. Wir machen das ja freiwillig. Wir machen hier niemand zahlt dafür, dass er uns hören muss.
Also konstruktive Kritik ist immer gern gewünscht. Ja. So ein richtiges Bashing haben wir jetzt ja noch nicht erlebt.
Nein, genau. Und deshalb auch gerne, auch immer schönes in Fragen, die wir reinbekommen, weil es ja auch so der Punkt, weil wir gerne auch wissen möchten, was zum Beispiel noch so Themen sind, die wir noch in weiteren Folgen besprechen möchten, weil wir ja auch so ein bisschen planen, was wollen wir in den nächsten Wochen besprechen, wen könnten wir uns denn einladen, um so ein bisschen darüber zu sprechen, deshalb gerne und natürlich auch positives Feedback, wenn wir irgendwie geholfen haben, das finde ich immer auch ganz geil, wenn man dann sagt, hey, übrigens wegen euch habe ich jetzt Bitcoin ein bisschen besser verstanden und habe jetzt angefangen auch zu investieren, um hier ein Thema Geld auseinanderzusetzen. Und deshalb immer gerne Nachrichten bei Twitter, E-Mail und Nachrichten reinbringen. Da fällt mir nämlich gerade noch ein, wir haben nämlich nächste Woche einen Gast wieder da bei uns.
Ah, sehr gut, stimmt.
Genau, und wir wollen über das Thema Transaktionen sprechen nämlich. Wir haben zwar schon ein bisschen angerissen mal in mehreren Episoden, aber wir wollen ein bisschen tiefer einsteigen. Was hat es mit Transaktionen auf sich bei Bitcoin? Wie funktionieren die? Und wenn ihr dazu irgendwie Fragen habt, die ihr gerne wissen möchtet, könnt ihr uns die gerne per E-Mail schicken oder auch bei Twitter auf Nachrichten oder auch bei Instagram, also da, wo ihr uns findet. Und wir würden die auf jeden Fall dann aufnehmen und die beantworten. Und das hilft uns auch immer weiter, so ein bisschen so den Fokus zu legen, was denn noch so beantwortet werden sollte.
Genau, sehr gut. Dann würde ich sagen, frohe Ostern, feiert schön, und dann bis nächste Woche.
Genau. Ciao.
Ciao. Yeah.